Mimi, Trinkerbell, mein Leben im Rausch. Sie spielte noch mit Barbies, als sie sich dem ersten Alkoholrausch hingab. Schon mit 14 Jahren wurde Mimi Fiedler alkoholsüchtig. Die nächsten 30 Jahre schaffte sie es nur mit Ach und Krach, die Fassade einer erfolgreichen, lustigen und im Leben stehenden Frau aufrechtzuerhalten. Doch sobald sie allein war, griff sie zur Flasche. Ihre Alkoholsucht fiel nicht auf. Sie war eine sogenannte funktionale Trinkerin. Dabei funktionierte wenig in ihrem Leben. Sie litt unter dem Auf und Ab von Nüchternheit und dem nächsten Absturz in den Suff. Und unter ihren eigenen Lügen, Scham und Schuldgefühlen. All das brachte Mimi Fiedler wiederholt an den Rand des Abgrunds. Dieser Blink zu Trinkerbell, mein Leben im Rausch, beschreibt, wie sie es endlich schaffte, abstinent zu werden. Der Weg in die Nüchternheit verläuft für alle Betroffenen unterschiedlich. Mimi Fiedlers Geschichte kann dir Mut machen, aber nicht den Weg aus der Abhängigkeit vorzeichnen. Darum ist dieser Blink auch kein Ratgeber. Falls du ein Suchtproblem hast, hole dir bitte professionelle Hilfe. Wir stellen dir am Ende Links zu hilfreichen Anlaufstellen zur Verfügung. Außerdem kommt hier noch eine Triggerwarnung. An einer Stelle wird beschrieben, dass Mimi Fiedler als junges Mädchen Opfer sexueller Übergriffe wurde. Du merkst schon, dass es hier mitunter um starken Tobak geht. Aber wir versprechen dir, dass dies auch eine Geschichte über Heilung ist. Der Anfang. Ein Baby als Wanderpokal. Die Sonne geht gerade strahlend über dem Meer auf, als am 11. September 1975 eine 18-jährige Kroatin ihr Kind in einem großen Saal im alten Militärkrankenhaus von Split entbindet. Sie ist mutterseelenallein. Im wahrsten Sinne. Denn ihre Mutter arbeitet im fernen Deutschland, genauso wie ihr Mann. Die Mutter schuftet dort Tag und Nacht in einer Stofffabrik und in einer Bäckerei. Ihr Mann arbeitet seit Monaten in einem hessischen Fuhrpark. Erst einen Monat nach der Geburt wird er unter Tränen sein erstes Kind in den Armen halten. Es ist Mimi Fiedler, kurz Mimi. Der kurze Besuch endet damit, dass Mimis Vater seinem neugeborenen Kind die Mutter nimmt. Vorerst zumindest. Er will, dass Mimis Mutter mit ihm nach Deutschland kommt und dafür das Kind zurücklässt. Zu zweit, so der Vater, könnten sie mehr Geld verdienen. Und je mehr sie verdienten, desto schneller könnten sie in ihr geliebtes kroatisches Dorf und zu ihrem Kind zurückkehren. Dann würden sie dort ein gutes Leben führen. Mimis Mutter ist nicht einverstanden, muss sich aber fügen. Sie ist ein 18-jähriges Mädchen ohne Familie, die sich schützend vor sie stellen könnte. Die Familie des Vaters hingegen ist kinderreich und es gibt genügend Tanten, die sich um das Baby kümmern wollen. Das tun sie dann auch. Auf dem Hof, auf dem ihre Onkel und Tanten leben, wird Mimi zunächst herumgereicht wie ein heiß begehrter Wanderpokal. Sie wird umhegt und gepflegt und verbringt mal eine Nacht bei der einen, dann die nächste wieder bei einer anderen Familie. Bis eine ihrer Tanten beschließt, das Baby wie ihr eigenes zu behandeln. Wie eine Briefmarke klebt die kleine Mimi nun an ihre Ersatzmama Iva. In ein Tuch gewickelt ist sie bei der Kartoffelernte dabei, beim Kühemelken und beim Schrubben der Wohnküche. Mimi entwickelt sich zu einem fröhlichen, propperen Mädchen und ist fast ein Jahr alt, als sie endlich wieder von ihrem Vater besucht wird. Ihre Mutter hat für diese Reise zum ersten Geburtstag nicht frei bekommen. Der Chef des jugoslawischen Restaurants, in dem sie arbeitet, hat Angst, sie kehre womöglich nicht aus Kroatien zurück. Wahrscheinlich nicht zu Unrecht. Sie weint viel, isst kaum und knabbert sich die Fingernägel blutig. Kurz, sie vermisst ihr Kind und ist todunglücklich. Also darf nur der Vater reisen. Und der ist für Mimi längst ein Fremder. Mimi schreit wie am Spieß, als sie den fremden Mann mit Schnauzer, langen Koteletten und schwarzem Lockenkopf begrüßen soll. Den ganzen Urlaub muss er auf Distanz bleiben. Nähert er sich, tobt die Kleine. Der Mama in Deutschland wird vorgegaukelt, alles sei wunderbar. Aber sie spürt, dass das nicht wahr sein kann. Es gibt kein Foto von Vater und Kind und auch keines davon, wie die Kleine mit leuchtenden Augen die Kerzen auf der Torte auspustet. Als der Vater wieder nach Deutschland zurück will, kommt er zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben zu spät. Er verpasst den Flieger nach Deutschland. Ein Patzer, der ihm das Leben rettet. Sein Flieger kollidiert in der Nähe von Zagreb mit einer Maschine von British Airways. Er weiß nichts davon und reist unbekümmert mit dem Abendflieger nach Hause. Gerade haben Arbeitskollegen seiner Frau die Nachricht von seinem Tod überbracht. Da steht er quicklebendig in der Tür. Mimis Mutter verliert das Bewusstsein. Mimi Fiedler behält ihren Vater. Die Mutter sieht die Fügung als Zeichen. Sie stellt den Vater vor die Wahl. Entweder sie darf die Kleine nach Deutschland holen oder sie zieht zurück zu ihr. Kurz darauf reist sie, im Bus und nicht im Flieger, nach Kroatien, um ihre kleine Tochter nach Deutschland zu holen. Schuld. Das erste Mal besoffen. Jugoslawien ist für die kleine Mimi schnell weit weg. Sie mag ihre neue, richtige Mama nach wenigen Tagen und ist glücklich in Hessen. Sie begleitet ihre Mutter täglich zur Arbeit in das jugoslawische Restaurant, bis ihr Vater kommt und sie nach seinem Schichtende abholt. Der Plan ist derselbe. Das Paar will ein paar Jahre richtig ackern und dann reich wieder nach Jugoslawien zurückkehren. Aber zunächst ziehen sie mit Mimi von der winzigen Wohnung in ein kleines Mietshaus. Mimi bekommt ihr eigenes Zimmer und hat sogar eine Toilette mit rosa Fliesen, rosa Spülkasten und gehäkeltem Klopapierüberzug. Könnte das Leben schöner sein? Nichts soll sich ändern. Und dann tut es das doch. Die Mutter erwartet ein zweites Kind und für Mimi bricht eine Welt zusammen. Sie will nicht, dass jemand in ihr Dreier-Idyll einbricht und betet jeden Tag zu Jesus, dass er doch bitte das Baby im Bauch der Mutter wegmachen soll. Mimis Schwester kommt schwerkrank zur Welt. Und Mimi gibt sich die Schuld daran. Es scheint, als wären ihre Gebete erhört worden. Die Überlebenschancen des Babys sind schlecht. Monatelang liegt die kleine Schwester an Schläuchen in der Uniklinik. Die Mutter ist kaum noch zu Hause und niemand weiß, warum das Fieber des Babys partout nicht weggeht. Mimi verrät niemandem ihre Gebete, denn ihre Mutter würde ihr bestimmt nicht verzeihen. Und überhaupt, für ihre Mutter ist Mimi regelrecht unsichtbar geworden. Die sieht nur noch das kranke Baby. Als Mimi erfährt, dass ihre Schwester noch schnell getauft werden soll, weil sie womöglich bald stirbt, bekommt sie ihre erste Panikattacke und wird daraufhin ohnmächtig. Das hat sie doch alles nun wirklich nicht gewollt. Aber ihre Sorgen und Schuldgefühle beichtet die mittlerweile 7-Jährige noch immer niemandem. Nachbarn, die Mimi bald Tante Hedi und Onkel Conny nennt, kümmern sich um Mimi. Und Mimi ist froh darum, denn Hedi und Conny haben viele Katzen. Die kleinen Katzenbabys sind das einzige Trostpflaster für das Kind. Die Monate und Jahre ziehen dahin. Mimi macht fast jede Nacht ins Bett, was sich bis ins Teenageralter nicht mehr ändern soll. Das Baby wird geheilt und kommt, nun schon ein Kleinkind, endlich nach Hause. Aber bei Mimi ist in der Zwischenzeit viel kaputt gegangen. Sie fühlt sich bei den kleinsten Dingen überfordert, hat ständig das Gefühl, unter Strom zu stehen und will am liebsten ihre Ruhe vor der Welt haben. Ihr ist das Gefühl abhanden gekommen, offen mit ihren Eltern reden zu können und von ihnen verstanden zu werden. Und die aufkommende Pubertät macht alles nur noch schlimmer. Silvester 1989 feiert ihre Familie eine Party im Haus. Mimi ist inzwischen 14 Jahre alt. Von der Nachbarstochter Kirsten angestiftet, schmuggelt Mimi für beide je eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank ins Kinderzimmer. Mimi stürzt das bittere Getränk runter. Sie kann nicht sagen, dass es ihr schmeckt, aber dieser leichte Schwindel, die Leichtigkeit, die der Alkohol in ihr sofort auslöst, dieses Gefühl der Benommenheit, das gefällt ihr. Als die Party in vollem Gange ist, öffnet sie noch eine zweite Flasche, eine dritte, eine vierte und trinkt sich mit 14 in den Vollrausch. Mimi ist in ihrer Welt angekommen. Hier fühlt sie sich stark und schillernd. Von nun an zieht sie sich an den Wochenenden noch mehr in ihr Kinderzimmer zurück. Hier feiert sie Feste, malt, schreibt, raucht und trinkt, alles allein. Rausch ist zu ihrem Lebenssinn geworden. Den Nachfragen ihrer Eltern weicht sie aus. Sie wird immer besser im Trinken und Lügen und gewöhnt sich erschreckend schnell an den Wechsel zwischen Kontrolle und Kontrollverlust. Scham. Immer wieder Lügen und Exzesse. Nach ihrem Schulabschluss tauscht Mimi die Parallelwelt ihres Kinderzimmers gegen eine andere Welt des schönen Scheins, die Schauspielerei. Sie ist schnell erfolgreich. Von außen betrachtet hat sie es geschafft. Sie lebt in der Welt der Stars und Sternchen inmitten von Glitzer und Glamour. Ihr selbst kommt dieser Beruf hohl und verlogen vor. Aber die Schauspielerei und die ständigen Ortswechsel ermöglichen es ihr, in den Alkohol zu flüchten, ohne dabei ertappt zu werden. Das Einzige, was sie interessiert, ist der Suff. Deshalb ist sie nach Drehschluss selten mit den anderen zusammen, sondern geht lieber in das Hotelzimmer am Drehort. Hier kann sie sich in aller Seelenruhe betrinken. Sie hofft inständig, dass sie es irgendwann schafft, ein geordnetes Leben zu führen, und sie lernt, es auch mal bei einer Weinschorle zu belassen. Voller guter Vorsätze zieht sie bei einem wirklich verlässlichen, liebenswerten Mann ein. Schnell wird er ihr Ehemann. Auch bei ihm bleibt Mimi Fiedler ganz die Schauspielerin. Wenn er schläft, schleicht sie sich wie eine Diebin aus dem Bett, trinkt eine Flasche Wein, die sie vorher schon heimlich entkorkt hat, und legt sich dann berauscht wieder ins Bett. Sie stellt sich den Wecker immer so, dass sie vor ihrem Mann aufsteht, richtet sich her und tut so, als wäre nichts geschehen. Als sie schwanger ist, schnappt ihr Mann vor Freude fast über. Mimi hingegen spürt nur blanke Panik. Sie weiß, dass sie jetzt nicht mehr trinken kann. Sie will das Baby schützen und schafft es auch tatsächlich, während der Schwangerschaft die Finger vom Alkohol zu lassen. Aber ihre Nerven liegen blank. Ihr Umfeld schiebt ihre Dünnhäutigkeit auf die Schwangerschaftshormone. Dabei weint Mimi, weil sie weiß, dass sie wieder trinken wird und nicht glaubt, dass sie jemals eine gute Mutter sein kann. Ihre Gedanken kreisen während der Abstinenz ihrer Schwangerschaft nur um eins: Alkohol. Baby Ava verweigert nach der Geburt die Muttermilch. Es stellt sich heraus, dass die Kleine an einer seltenen Muttermilchallergie leidet und nicht mehr gestillt werden darf. Noch am selben Tag schleicht sich Mimi Fiedler zur nächsten Tankstelle und holt sich 3 große Bierdosen. Die Trinkpause ist vorbei. Der Alkohol hat sie wieder fest im Griff. Mimi und ihr Mann trennen sich wenig später. Ein jahrelanger Streit um das Sorgerecht für ihre Tochter folgt. Mimi leidet unter den Lügen und der Heimlichtuerei, hat nun aber auch noch Angst, ihre Tochter zu verlieren. Als sie einen Brief vom Amtsgericht bekommt, in dem ein Gutachten über sie als Mutter angekündigt wird, kann sie nicht mehr. Sie bricht das einzige Versprechen, das sie seit der Geburt ihrer Tochter gehalten hat, nämlich nichts zu trinken, wenn sie allein mit der Tochter im Haus ist. Sie entkorkt 3 Flaschen Wein und stürzt sie hinunter, bis sie einen Filmriss hat. Am nächsten Morgen findet sie ihre 5-jährige Tochter in einer dunkelroten Lache auf dem Küchenfußboden. Ava denkt, ihre Mutter liege im Blut und sei tot. Sie rennt barfuß und weinend durch den Schnee zu den Nachbarn. Diese kommen und erkennen schnell, dass Mimi Fiedler nicht tot ist, sondern in ihrem Erbrochenen aus Rotwein liegt. Während Mimi ausnüchtert, darf die Tochter bei den Nachbarn heiße Schokolade trinken und einen Film schauen. Er heißt Tinkerbell und handelt von einer leichtfüßigen Fee. Mimi führt ihr Leben weiter wie bisher. Sie kann nicht anders. Sie spielt nach außen die leichtfüßige und unterhaltsame Fee und fühlt sich innerlich eher wie eine Trinkerbell, die durch die Hölle geht. Noch ist der Saufdruck stärker. Immer und immer wieder versucht Mimi dauerhaft nüchtern zu werden. Und immer wieder scheitert sie. Sie wird weniger alltagstauglich. Zu Dreharbeiten erscheint sie oft, ohne ihren Text gelernt zu haben. Wie auch, wenn sie am Vorabend zu betrunken war. Sie richtet sich so gut wie möglich her und weiß dennoch, dass die Maskenbildnerinnen am Set ihre starke Fahne riechen. Aber sie wird nie damit konfrontiert. Niemand reißt die Fassade ein. Mimi findet es immer unerträglicher, sie selbst zu sein. Ihre Tochter Ava ist 7 Jahre geworden, da hat Mimi einen Flashback. Sie kuriert gerade ihren Kater in einer heißen Badewanne aus, als sie plötzlich die Erinnerungen überwältigen. Als sie im gleichen Alter war, verbrachte sie viel Zeit bei Tante Hedi und Onkel Conny. Ihre Schwester war ja krank und ihre Mutter deshalb nie für sie da. Was Conny damals mit ihr machte, hat sie seither erfolgreich verdrängt. Wie er sie vor dem Baden dazu zwang, schon nackig, seinen Schlauch anzufassen, damit von dort Milch für die Katzenbabys rauskäme. Die würden ohne diese vermeintliche Zaubermilch verhungern. Und das könne Mimi doch nicht wollen. Damit die Zaubermilch wirke, müsse das Ganze aber ein Geheimnis bleiben, machte Conny klar. Es gibt also noch etwas, über das Mimi mit niemandem gesprochen hat. Den sexuellen Missbrauch, den sie als kleines Mädchen erlitt. Mimi liegt ein weiteres Mal noch mittags mit schwerem Kater im Bett, als plötzlich ihre Eltern vor ihr stehen. Sie haben stundenlang versucht, sie zu erreichen. Jetzt sind sie hier und die Fassade bröckelt. Mehr noch, sie kracht mit einem lauten Knall zusammen. Es kommt zu Geschrei, Handgreiflichkeiten und Tränen. Und dann endlich auch zur Wahrheit. Ja, sie hat ein Alkoholproblem. Und ja, sie wurde von einem Freund der Familie missbraucht. Ihre Eltern geben ihr schwer erarbeitetes Geld für Mimis Aufenthalt in der Entzugsklinik aus. Sie besucht unzählige Treffen der anonymen Alkoholiker, aber sie schafft es einfach nicht, dauerhaft trocken zu bleiben. Sie wohnt nun wieder bei ihren Eltern und fühlt sich auf ganzer Strecke gescheitert. Ihre Tochter Ava lebt bis auf Weiteres beim Vater. Jedes Mal, wenn sie glaubt, es schaffen zu können, nimmt der, wie Mimi es nennt, Saufdruck so sehr zu, dass sie wieder in den Exzess abstürzt. Dann findet sie sich blutverschmiert und zwischen Glasscherben in einem schlimm zugerichteten Hotelzimmer wieder oder sie schleppt sich mit letzter Kraft aus dem Garten, wo sie besoffen pinkeln war. Ihr Gesicht geschwollen, weil sie auf die Steinterrasse gefallen ist. Die Beine aufgeschürft. So kriecht sie auf allen Vieren in ihr Bett zurück. Sie weiß, dass sie nicht mehr lange leben wird, wenn sie nicht endlich mit dem Trinken aufhört. Vergebung. Endlich ehrlich und nüchtern. Mimi ist seit vielen Monaten in einer neuen Beziehung. Sie fühlt sich gut aufgehoben und will es nicht wieder verbocken. Aber mit der Wahrheit rückt sie erst raus, als ihr neuer Partner Otto sie knallhart konfrontiert. Dann zerschlägt sie mit 4 Wörtern die gläserne Wand zwischen sich und ihrer neuen Liebe. Ich bin eine Alkoholikerin. Das Geständnis ist ein befreiender Wendepunkt, denn nun muss Mimi nicht mehr lügen. Sie hört privat und beruflich damit auf, Schau zu spielen. Sie will sich nicht mehr verstellen. Plötzlich kann sie darüber sprechen, wie oft sie sich wie der einsamste Mensch der Welt fühlt und wie groß ihr Saufdruck ist. Sie kann sagen, wie oft sie die Welt einfach hoffnungslos überfordert. Und sie wird verstanden. Als sie sich doch in einem schwachen Moment in eine Bar schleicht, wird sie von einem Trinker rausgeschmissen. Er sagt ihr, du gehörst nicht hierher. Geh nach Hause und komm nicht wieder. Ihr wird klar, dass er recht hat. In ihrem Kopf hört sie ihre eigene Stimme. Du darfst heil werden. Es ist vorbei. Es ist Mimis kleines Wunder. Sie kann es sich nicht erklären, aber seit Maria Himmelfahrt 2018 muss sie nicht mehr trinken. Das war unser Blink zu Trinkerbell von Mimi Fiedler. Wir finden, ihre Geschichte ist hiermit erzählt und bedarf keines gesonderten Fazits. Falls du aber selbst mit den beschriebenen Problemen konfrontiert bist, findest du hier professionelle Hilfe. Wenn du selbst ein Alkoholproblem hast, wende dich an www.selbsthilfealkohol.de, www.blaueskreuz.de oder www.anonyme-alkoholiker.de. Wenn in deinem Umfeld ein Alkoholiker lebt, dann informiere dich auf www.guttempler.de oder www.kreuzbund.de. 2 gute Anlaufstellen nach sexuellem Missbrauch sind www.hilfe-portal-missbrauch.de und www.lichtweg.de.